Einen guten Morgen und ein herzliches Willkommen in einer Runde hier in der Winterkirche. Für mich jetzt hier Premiere und ich freue mich sehr. Ich bitte zunächst mal meinen Auftritt hier äußerlich zu entschuldigen. Sie sehen an meinem Gesicht, ich bin schon schweißgebadet. Nicht vor Aufregung, sondern weil ich so viel Hitze habe. Also, da ist auch ein bisschen Power, ein bisschen Energie und die will irgendwie raus. Also ich habe mich sehr gefreut auf diesen Gottesdienst hier heute. Jetzt kommen wir also ins normale Fahrwasser des gemeindlichen Lebens. Und heute habe ich Ihnen eine biblische Geschichte mitgebracht, die ist hinreichend bekannt, wenn man einigermaßen richtig sozialisiert ist. Wir sehen einen alten flämischen Meister vorne auf der Projektion. Hat jemand außer Herrn Ohmstede erkannt, worum es vielleicht gehen könnte heute?
Das ist Abendmahl.
Nee.
Das Wein. Aber
das Weinwunder.
Ja, genau. Also hat das ja was mit Wein zu tun. Und der Tisch ist natürlich verräterisch und leitet einen dann vielleicht auch die falsche Spur. Aber es ist die Hochzeit zu Kana. War gar nicht so finden im Internet ein Bild zu finden. Jedenfalls ein ansprechendes, finde ich sehr schön hier. Es geht um diese Geschichte. Und die finde ich jetzt insofern, da musste ich fast ein bisschen schmunzeln, weil Herr Umstede und ich, wir waren in einem kurzen Gespräch und in den Lektorentreffen war das. Und haben ein bisschen was von uns erzählt. Und da fiel dann der Name Bultmann als Theologen. Und damit hatte er sich beschäftigt. Und das ist eine klassische Geschichte, die man mit dem Theologen Herrn Bultmann in Verbindung bringen kann. Und zwar als Rudolf, Rudolf Bultmann, ne? Er hat in der Theologie des Neuen Testamentes geschrieben und hatte damals ein neues Programm aufgelegt, ein neues denkerisches Programm. Das nannte er das Programm der Entmythologisierung. Und das war ein Programm, das schlug große Wellen und weil es an das Verständnis der biblischen Geschichten ging. Und wir wissen, dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Geschichten zu verstehen, zu interpretieren. Und es gibt die einen, die das wörtlich nehmen und sagen, so wie es geschrieben steht, so ist es auch passiert. Und dagegen ist Bultmann damals vorgegangen und hat gesagt, nee, so einfach ist es im Leben nicht. Wir wissen das ja letztendlich auch. Ich weiß bis heute nicht, warum das so einen Aufstand gegeben hat. Ja? Wir wissen es ja zum Beispiel von Märchen, dass Märchen nicht eins zu eins passiert sind, sondern dass es Geschichten sind, die eine Bedeutungsebene haben und die uns etwas sagen wollen. So, und da haben wir gleich das Problem, wenn man jetzt eine biblische Geschichte mit einem Märchen vergleicht, da gehen schon alle roten Lampen an. Was? Das ist doch kein Märchenbuch, die Bibel, das ist doch Gottes Wort. Das kann man auch nicht so relativieren und so. Nein, nicht relativieren. Das ist zu verstehen und zu gucken, was ist denn mit diesem Text wirklich gemeint. Und dazu möchte ich gerne ein paar Worte nachher sagen. Sie werden nachher hören meiner Predigt, wie ich diese Geschichte verstehe und versuche herauszufinden, was sie uns heute denn sagen kann. Überschrieben habe ich das Ganze, das Beste kommt zum Schluss. Da fällt mir sofort ein Film ein, den ich vor Jahren, also 2007 oder sowas in der Geschichte war das gewesen. Das Beste kommt zum Schluss, ein sehr schöner, unterhaltsamer amerikanischer Film, der ein bisschen ums Sinn des Lebens geht und Da geht es um eine Löffelliste, die abgearbeitet werden muss. Das heißt, zwei kranke Männer, die mal so sagen, vor Abschluss ihres Lebens sagen, wir müssen noch mal richtig auf die Kacke hauen. Und alles, was wir bisher nicht gemacht haben, das müssen wir jetzt noch ins Lebensprogramm reinhauen. Die Wendung nachher ist sehr schön. Die machen natürlich auch einiges, kommen dann aber irgendwann wirklich an ihre Grenze. Und dann gibt es diese wunderbare Wendung. Das Beste, das zum Schluss kommt, ist dann ganz was anderes als das, was die beiden Herren sich ausgedacht haben. Und das hat ganz viel mit unserer Geschichte der Hochzeit zu Kana zu tun. Denn das Beste kommt zum Schluss. Allein dieser Satz ist heutzutage schon eine echte Provokation. Das so rauszuhauen, wo wir alle doch nur noch schwarz sehen. Aber wenn es einen Ort gibt, wo man diesen Satz sagen sollte und auch vielleicht begründen sollte, dann ist es in unserer Kirche. In diesem Sinne möchte ich diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es geht bei der Geschichte um Wasser und um Wein. Also fangen wir mit einem Lied über das Wasser an. Sandra bedient die Technik. Ins Wasser fällt ein Stein. Zusammen mit den Worten des 105. Psalms beten. Wir machen es im Wechsel, Männer und Frauen. Der Einfachheit war, fange ich mal mit den Männern an. Die Frauen übernehmen die eingerückten Versteile. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündigt sein Tun und unter den Völkern.
Singt ihm und spielt ihm, redet von allen seinen Wundern.
Rühme seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen.
Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Verhältnis alle Zeit.
Gedenke seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes.
Du Geschlechter Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten.
Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt.
Er denkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter.
Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Christus, Anfänger und Vollender des Glaubens, du schickst uns, deine Gemeinde, auf eine Wanderung durch die Zeit. Vor uns liegt die Fülle am Ziel. Doch schon jetzt nehmen wir aus deiner Gnade, was uns kräftigt und ermuntert, für den Weg durch unsere Tage. Werden wir müde, dann stärke uns. Wanken wir, dann gib unseren Füßen Sicherheit. Bewahre uns auf dem Weg zu dir, zu deiner Ehre, denn du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst durch alle Zeiten und in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Ja, und nun wollen wir auf die Geschichte von der Hochzeit zu Kana hören.
Ich kam noch zu. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 2. Kapitel. Und am 3. Tage weil eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft's nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum. Er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Und sie blieben nur wenige Tage dort. Amen.
Und wir sprechen nun gemeinsam das Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen das nächste Lied. Ich bin getauft auf deinen Namen.
Thank you.
Die Geschichte von der Hochzeit zu Kana steht ganz am Anfang des Johannesevangeliums. Im ersten Kapitel, da beginnt das Evangelium mit dem berühmten Satz: Im Anfang war das Wort. Und der Feststellung, dass alles durch das Wort geschaffen wurde. Dann bezeugt Johannes der Täufer, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und dann beginnt der erste öffentliche Auftritt Jesu gleich mit einer Hochzeit. Doch schauen wir uns die merkwürdige Beschreibung dieser Hochzeit einmal genauer an. Wir wissen nicht, wer heiratet. Wenn Jesus dort eingeladen wurde, wäre es doch ganz interessant zu wissen, wer ihn und seine Jünger denn eingeladen hat. Jesus hält auch keine Predigt über das Zusammenleben von Mann und Frau. Das hätte er doch tun können, wenn er als Sohn Gottes schon mal auf einer Hochzeit ist. Wann kriegt man so einen guten Prediger wieder? Es wird auch nicht berichtet, ob Jesus vielleicht auf der Hochzeit getanzt hat oder ob er lieber, wie die meisten jungen Männer beim Tanzen, anderen zugeguckt hätte. Das alles interessiert Johannes offensichtlich überhaupt gar nicht. Es ist ihm nicht wichtig. Wichtig ist ihm aber offensichtlich zu berichten, dass die Hochzeitsgesellschaft mit den Jüngern Jesu so tüchtig zugelangt haben muss, dass auf einmal der Wein alle war. Und dann hatten die Gastgeber ein Problem. Wenn ich so viel Wein getrunken hätte, dann wäre ich froh um jedes Glas Wasser, mit dem ich den Wein in meinem Magen verdünnen könnte. Aber die brauchten noch mehr. Jesu Mutter, und da ist sie nun mal typisch Mutter, macht sich Sorgen um Angelegenheiten, für die sie überhaupt nicht verantwortlich ist. Sie sagt ihrem Sohn, dass der Wein ausgegangen wäre. Und sie meint damit, auch wenn sie es nicht sagt, dass er etwas unternehmen soll. Jesus aber weist sie schroff ab. Er sagt nicht Mutter, sondern was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Sowas im Stil kommt normalerweise von Pubertieren. Dann wendet sie sich an die Diener und sagt ihnen, sie sollen alles so machen, wie Jesus es ihnen sagt. Und dann handelt Jesus doch, obwohl er gerade noch gesagt hat, seine Stunde sei noch nicht gekommen. Irgendwie ist das doch alles schräg. Und dann macht er aus Wasser Wein, ohne Zaubersprüche, ohne Gebete, einfach so, indem er sagt, sie sollen die Krüge mit Wasser füllen, und beim Probieren schmeckt der Festmeister einen edlen Wein. Das Wunder wird nun auch nicht näher beschrieben. Jesus hat nichts gesagt, keine Hand aufgelegt oder sonst irgendwelche heiligen Mätzchen gemacht, und trotzdem wurde aus Wasser Wein. Das kann keiner erklären. Man muss es aber auch nicht erklären, weil das Wunder an sich im Grunde auch gar nicht so wichtig ist. Wir fragen ja auch nicht, wie ein Wolf 7 Geißlein fressen kann, die unversehrt wieder aus dem Wolfsbauch geschnitten werden. In Geschichten passieren solche Dinge einfach. Und es ist allein wichtig, was sie uns denn sagen wollen. So auch bei der Hochzeit zu Kana. Es interessiert nicht die Frage, ob Jesus so etwas wirklich geschafft hat, sondern was für tiefer liegende Nachrichten und Botschaften uns da vermittelt werden. Denn diese Geschichte schließt sich auf durch den Ausspruch des Festmeisters. Jeder bringt zuerst den guten Wein auf den Tisch, und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. Der Festmeister erklärt zunächst die Realität, die Wirklichkeit. Zuerst kommt das Gute auf den Tisch. Beobachten Sie bitte mal Ihr eigenes Verhalten beim Gang um ein kaltes Buffet. Da packt man sich auch erst die leckersten Häppchen zuerst auf den Teller. Den Rest kann man sich ja später noch reinschaufeln. Und der Festmeister gibt zuerst den guten Wein, und wenn Sie besoffen sind und sowieso nichts mehr merken, dann stellt man den Fusel auf den Tisch. So ist das. Aber nicht bei Jesus. Frage: Wenn diese Geschichte am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu steht, dann hat das doch einen guten Grund. Wenn am Anfang des Wirkens Jesu seine Taufe steht und am Schluss das Abendmahl mit seinen Jüngern, dann sind die Bezüge zu Wasser und Wein in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana nicht mehr wegzudenken. Wenn hier beschrieben wird, dass Jesus Wasser zu Wein verwandelt, dann geht es darum, dass er aus dem normalen Standard etwas Wertvolles, Edles macht. Und wenn wir es auf sein Leben beziehen, Jesus nimmt hier seinen Weg zeichenhaft vorweg, der von der Taufe durch Johannes zum Abendmahl führt. Während das Wasser das Zeichen für das Leben an sich ist, wird der Wein zum Zeichen des ewigen Lebens. Das ist ein qualitativer Unterschied. Und diesen Unterschied möchte Jesus uns auf der Hochzeit zu Kana im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft machen. Was heißt das aber nun für unser Leben? Wie oft begnügen wir uns im Leben mit Wasser? Wie oft raffen wir gierig zusammen, so wie Hunde über das Fleisch herfallen? Wie oft glauben wir, wir seien jetzt am Höhepunkt des Lebens angelangt? Wie groß ist die Angst, dass es im Alter mit uns immer weniger wird und damit auch immer schlechter? Wie oft haben wir die Hoffnung schon aufgegeben, dass das Beste im Leben überhaupt erst noch kommt? Kann es sein, dass wir alle derzeit in unserem Leben vom Fusel so besoffen sind, dass wir wie die Jugendlichen nach einer Druckbetankung auf die Straße rennen und um Hilfe schreien? Ich meine das natürlich im übertragenen Sinn. Wir sind doch mit allen Wassern gewaschen. kennen alle Tricks, wie man sich durchs Leben mogeln oder durchkämpfen muss. Und am Ende merken wir, der Bogen wurde einfach überspannt. Das Leben fühlt sich gerade an wie eine Fahrt bergab. Und man hat natürlich schnell einen Schuldigen. Natürlich die Regierung. Mir steht es fern, diesen kommunikativen Sauhaufen in Schutz zu nehmen. Aber die Probleme, die wir gerade fühlen, haben andere Regierungen lange vorher eingeleitet. Wir alle fanden Fusel gut, billig, 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 auf allen Ebenen. Und jetzt merken wir auf einmal, was ein guter Wein kostet. Doch zurück zu unserer Sinngeschichte in der Bibel und ihrer Bildsprache. Wir müssen aufpassen. Wasser alleine reicht nicht. Die Taufe alleine reicht nicht. Das Leben alleine reicht nicht. Die Bewährung muss hinzukommen. Die tiefen Täler müssen durchschritten werden. Das Leben darf nicht an der Oberfläche plätschern. Das Wasser muss zu Wein werden. Das Leben muss gären und reifen. Und mit der Zeit wird der Wein immer besser. Mit der Zeit wird das Leben immer besser. Und zum Schluss wird das einfache Leben ein ewiges Leben. Und dann sitzen wir am Tisch des Herrn und brauchen uns nicht mehr um die Leckerbissen am kalten Buffet kloppen. Stattdessen holt Gott die edlen Jahrgänge aus seinem Weinkeller. Und wir schauen uns an und sagen zu ihm, du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. Amen.
Ein Lied des Musikduos Berge. Für die Liebe heißt es. Zuhören, wer mag, aber auch zum Mitsingen. Text ist wieder. Wir haben ein bisschen Erfahrung. Ein Freitagabend.
Wir haben die Wahl. Wir können den gleichen Weg marschieren. Versuchen, anstatt kein Kopf zu geben. Und uns Mut machen und guten Sein und Sehen. Uns verbindet, dann aufeinander loszugehen. Wir können wählen, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, dann auf mein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre auf mein Herz. Ich habe Angst, um uns zu lieben. Ich weiß genau, es wird es wert. Es ist mir egal, wie oft ich selbst den ganzen Hass, das ganze Leid am eigenen Leib erfahren habe. Es ist mir egal, wir haben die Wahl, die ganze Wut und all die Ängste abzulegen.
zu vergeben. Lass uns zusammenführen, was eng zusammengehört. Und nie wieder wegsehen, sondern voneinander. Und wenn es das Letzte ist und wieder keine Blase sein, ich bleib weich, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich liebe, hör auf ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich hör immer auf mein Herz. Ich sag von Anfang musst du lieben, ich weiß genau, wir sind es wert.
Du bist kein Gott der Trauer, sondern der Freude am Leben. Darum bitten wir dich für die Menschen, die sich nicht freuen können, weil sie überall Probleme und Gefahren sehen und immer ein Haar in der Suppe finden. Wir bitten dich auch für die Menschen, die zurzeit keinen Grund zur Freude haben, weil sie traurig sind oder von Kummer und Sorgen bedrückt werden. Wir bitten dich für die Menschen, deren Freude nur gespielt ist oder oberflächlich, die scheinbar immer gut drauf sind. Aber wie es ihnen wirklich geht, weiß keiner. Wir bitten dich schließlich für unsere Kirche, die als Nörglerin aufgetreten ist und die Freuden des Lebens schlecht gemacht hat, dass sie alles tut, was sie kann, um Freude zu verbreiten unter den Menschen. So wollen wir uns nun erheben und gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Nehmen wir Platz und singen ein weiteres Lied. Zwei Mal, wir müssen ein bisschen weiter blättern. Ich hatte auch das Vaterunser auf der Bildfolie. Und da haben wir das nächste Lied, eine Einladung, ein Abendmahlslied. Komm, sag es allen weiter.
Oh,
ein paar Ansagen und Hinweise. Ich möchte danken für die Kollekte am vergangenen Sonntag. Das war der Lichtergottesdienst hier in der Kirche. Die Kollekte betrug 171,10 €. Vielen Dank dafür. Die heutige Kollekte ist zur Hälfte bestimmt für landeskirchliche Projekte zur Bekämpfung von Armut bei Kindern unter dem Titel Zukunft gestalten. Bildung ist ein Ausweg aus Armut und erschließt neue Welten. Dort setzen Projekte von Zukunft gestalten an. Kinder aus ärmeren Familien oder mit Migrationshintergrund erhalten die Chancen, ihre Gaben und Fähigkeiten zu entwickeln. Dann habe ich noch ein paar Termine für die kommende Woche. Am Mittwoch trifft sich der Männerkreis Midlife um 20 Uhr hier im Gemeindehaus. In Wehna ist am Donnerstag der Unterricht für die Vorkonfirmanden mit Pastor Buckelmann. Am Donnerstag um 16:30 Uhr ist die Probe des Kirchenchors hier im Gemeindehaus. Und am kommenden Sonntag ist Pastor Albrecht Kastling-Bürmer hier an dieser Stelle um 9.30 Uhr den Gottesdienst zu halten. Lektorin wird Frau Erna Schulte-Pals sein. Ich selber werde meinen ersten Gottesdienst mit Taufe dann in Wehna an diesem Sonntag haben. Wenn wir auf den Wochenspruch aus dem Johannesevangelium im ersten Kapitel, Vers 17, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag, alles Gute, Gesundheit und dass wir uns in der kommenden Woche oder irgendwann gesund und munter wieder begegnen. Alles Gute Ihnen.
Gleichfalls.